Ja, vielen Dank an euch. Das hat mein Herz so berührt. Ich hätte es weiter singen können. Wir hätten die Predigt auch einfach lassen können. Es geht um Jesus, er ist im Mittelpunkt. Aber ich freue mich, dass ich heute Morgen predigen darf und dass ich mit euch ein Thema teilen darf, was mich ja seit ein paar Jahren einfach sehr bewegt persönlich. Und dieses Thema heißt grundsätzlich befreit. Grundsätzlich deshalb, weil es grundsätzlich wichtig ist. Und weil, wenn wir in diesem Thema Dinge erkennen, sie unser Leben auf den Kopf stellen können, in einer positiven Art und Weise. Ich grüße euch alle zu Hause auch. Ich schaue hier immer diese schwarze Kugel und versuche zwischendurch auch mal zu euch Blickkontakt aufzunehmen. Kurz für die, die mich nicht kennen, ich heiße Rebecca, ich bin 40 Jahre alt, ich bin hier seit ungefähr 11 Jahren in der Gemeinde, bin zuständig für den Bereich Gottesdienste und darf auch Lobpreis leiten. Ich steige mal ein mit einer Frage, wer von euch schaut gern Filme? Wer von euch schaut vielleicht auch gern Filme, wo so ein bisschen Abenteuer, ein bisschen Action, ein bisschen Spannung, auch ein bisschen Heldentum vorkommen darf?
Silas.
Frank, echt? Wow, ich dachte, du schaust nur Arte. Entschuldigung. Ich schaue auch manchmal gern so Filme. Und wenn ihr habt ja eben schon so die Hand gehoben, dann kennt ihr bestimmt diesen Mann. Ah, ja, wer ist es denn? Wer ist es denn? Mel Gibson, genau, Mel Gibson im Film Braveheart. Braveheart heißt so viel wie mutiges Herz. Ein Blockbuster 1995. Da war die Sophia noch gar nicht da. Hat 5 Oscars abgeräumt. Großartiger Erfolg dieses Films. Und Mel Gibson hat diesen Film auch produziert. Und er hat da die historische Person dieses William Wallace aufgegriffen. Ein schottischer Freiheitskämpfer im 13. Jahrhundert, der dafür gekämpft hat, dass sein Volk von der englischen Krone befreit wird. König Edward hatte Schottland, sage ich mal, überfallen und okkupiert, besetzt. Und dann hat William Wallace die Clans, die schottischen Clans zusammengerufen und gesagt, hier, wir kämpfen jetzt gegen die englische Krone. Und das letzte Wort in diesem Film, müsst mal, die ihr den Film gesehen habt, erinnert euch an die letzte Szene, das ist ganz tragisch, weil William Wallace wird gefangen genommen, er wird zum Tod verurteilt, also von den Engländern. Er wird noch ganz gruselig gefoltert und kurz bevor er stirbt, also so mit seinem letzten Atemhauch, schreit oder krächzt oder ja, kommt ein Wort aus seinem Mund. Wer weiß noch, welches Wort es war? Freiheit! Also ich muss da mal, mich durchläuft's da, weil dieses Kämpfen dieses Mannes um Freiheit, es bündelt sich in diesem letzten Wort und dann stirbt er. Und warum bewegen uns solche Filme? Warum bewegt uns das Thema Freiheit? Weil es ein existenzielles Thema für uns Menschen ist. Wir sehnen uns alle nach Freiheit. Wir wollen in Freiheit leben und wir merken das vielleicht gerade in diesen unsäglichen Corona-Zeiten, wie uns das auf die Nerven geht, dass unsere Freiheit eingeschränkt ist. Und es sind ja manchmal Kleinigkeiten. Es ist manchmal, naja, du darfst jetzt halt gerade nicht irgendwie groß feiern oder du musst diese Maske aufsetzen, ja. Und trotzdem, es tut uns irgendwie weh. Das heißt, dieses Thema Freiheit, es ist ganz, ganz wesentlich. Und jetzt stellt sich ja die Frage, woran merkst du denn, ob du frei bist? Woran merkst du, ob du frei bist? Das ist gar nicht so einfach zu beantworten. In unserer Kultur, oder wenn ihr so sitzt, vielleicht habt ihr auch im Vorfeld das Predigtthema gelesen und gesagt, naja, für mich ist es nicht so relevant. Ich lebe in einem freien Land und ich kann mehr oder weniger tun und lassen, was ich möchte. Ich kann nach A oder nach B oder nach C fahren. Ich habe da doch eine relativ große Freiheit. Aber wenn du diese Frage, woran merkst du, ob du frei bist, mal ein bisschen andersrum formulierst und dich mal fragst, auf was kann ich verzichten? Auf was kann ich verzichten in meinem Leben? Was kann ich entbehren? Welche Dinge kann ich weglassen? Dann merkst du vielleicht, oh, so ganz frei bist du doch auch nicht. du merkst, du kannst irgendwas ganz Banales mal aus dem Alltag nehmen. Und du sagst, da würde ich jetzt drauf verzichten. Ne? Und guckst du mal, was das so in dir anstößt und was das so mit dir macht. Und dann merken wir, dass diese augenscheinliche Willensfreiheit, in der wir leben, gar nicht so groß ist und gar nicht so 100%, wie wir oft denken. Wir leben alle in einem Kontext von sozialen Normen und Regeln und wir leben auch alle in unseren Gewohnheiten. Ich komme am Ende der Predigt nochmal aufs Thema Gewohnheit zurück, ist ganz spannend. Und die Bibel, die sagt an manchen Stellen, dass die Dinge, von denen wir uns abhängig machen, dass diese Dinge auch eine gewisse Herrschaft über uns haben. Das klingt sehr drastisch. Wenn du es zum Beispiel nachgedacht hast eben, hast gesagt, naja, Kaffee, ich lasse mal meinen täglichen Kaffee weg. Da würdest du ja nicht auf die Idee kommen, dass der Kaffee die Herrschaft hat über dich. Aber wir merken, wir sind in Abhängigkeiten manchmal drin. Und selbst derjenige, der sagt zum Beispiel, der Atheist, der sagt, ich habe keinen Gott, oh, ich bin so frei, ich habe keinen Gott, der über mich regiert, der Atheist dient seiner Ideologie. Und irgendetwas dienst du immer. Und das ist ganz spannend. Aber die großartige Botschaft, die am Anfang dieser Predigt auch steht, und wenn du alles vergisst, was ich jetzt gleich sage, dann merk dir diese Botschaft. Es gibt echte Freiheit. Es gibt tatsächlich echte Freiheit. Das ist eine Freiheit, die wir nicht erreichen durch Kämpfen, durch unser intellektuelles Philosophieren und Denken, durch unser Wünschen und Wollen. Das ist eine Freiheit, die geschenkt wird von dem Erfinder aller Freiheit. Und es ist Gott. Gott ist ein Gott der Freiheit. Und jeder, der mit Gott in Verbindung lebt, kann über diese Freiheit verfügen. Wie großartig ist das denn? Und es gibt einen Schlüssel zu dieser Freiheit. Und dieser Schlüssel heißt Jesus. Als Jesus auf den Plan tritt, die erste Predigt, die Jesus hält, was sagt er da? Er zitiert Verse aus dem Buch Jesaja und er liest vor: Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt mit dem Auftrag, den Armen gute Botschaft zu bringen, den Gefangenen zu verkünden, dass sie frei sein sollen und den Blinden, dass sie sehen werden, den Unterdrückten die Freiheit zu bringen. Und es ist doch schon markant, dass wenn Jesus seine erste Predigt hält oder diese Verse zitiert, zweimal Freiheit erwähnt. Da steckt doch was dahinter. Und Jesus hat ja diese Verse vorgelesen in der Synagoge seiner Heimatstadt und dann hat er ganz trocken gesagt, ja, das hat sich jetzt erfüllt, hat sich hingesetzt und alle waren völlig aufgelöst. Wie? Jesus hat sich selber vorgestellt als der Freiheitsbringer. Das ist eine Definition des Wesens von Jesus. Und ich möchte mit euch jetzt in den folgenden Minuten drei Wahrheiten in dieser Freiheit angucken, drei Aspekte. Es gibt noch viel mehr. Wir könnten tagelang über das Thema Freiheit diskutieren und philosophieren, aber die drei Aspekte, die sind mir persönlich ganz, ganz wichtig geworden. Der erste Aspekt ist die Befreiung von der Anklage unserer Sünden und Fehler. Der zweite Aspekt ist die Befreiung von unserer Selbstsucht. Und der dritte Aspekt ist die Befreiung von falschen Abhängigkeiten oder Loyalitäten. Heißt das, dass wir heute Morgen einfach das verstehen, was du meinst. Was du meinst, Vater, wenn du sagst, da wo mein Geist ist, da ist Freiheit. Und ich bete für jeden, egal wie es ihm gerade geht und wo er ist, dass du ihm die Dinge so übersetzt, dass sie in sein Leben hineinfallen. Und dass du einfach Impulse gibst, die gerade richtig sind für jeden Einzelnen. Du bist dazu in der Lage. Und dann bete ich, dass du mir Gnade gibst zu sprechen, dass ich die Dinge sage, die dir auf dem Herzen sind. Und dass wir sie verstehen, dass wir sie erkennen und dass sie in unser Hirn fallen, in unser Herz und in unser Handeln und Verhalten. Und ich preise dich und ich danke dir, dass du uns wachsen lässt, auch heute Morgen wieder. Danke, dass du hier bist. Amen. Wir steigen ein in diesen ersten Aspekt. befreit von der Anklage unserer Sünden. Es ist ja so ein Klassiker. Ja, wenn man christlich sozialisiert ist, ja, klar, das weiß man alles. Aber ich finde es immer noch wert, dahin zu gucken und nochmal zu vergegenwärtigen, was ist damit denn gemeint? Diese Befreiung von der Anklage von unserer Sünden, das zieht sich wie ein fetter roter Faden durchs Neue Testament. Das ist das, was Paulus, wo er diskutiert, ja, wo er für kämpft und eintritt. Und es ist schon wesentlich, dass wir verstehen, was das bedeutet. Und ich möchte das mal anhand eines kleinen, ganz banalen Beispiels nochmal erklären. Weil manchmal sind es die banalen Dinge, die unser Hirn noch mal ein bisschen auf die Spur bringen. In meinem persönlichen, beruflichen Tun bin ich ja viel mit dem Auto unterwegs. Und ich bin ja zuständig bei der Lebenshilfe Gießen für die Kindertagesstätten. Und die sind überall verstreut im Landkreis Gießen. Und ich fahre da auch ab und zu hin. Eine Kindertagesstätte liegt im Nordzipfel des Landkreises. Und da muss ich immer durch ein Kaff, oh, ein Ort, Entschuldigung, an alle Dreiser, durch einen wunderschönen Ort fahren. Dieser Ort heißt Dreis, das ist ein Stadtteil von Stauffenberg. Und in diesem Ort gibt es eine ganz enge Hauptstraße. Und zu Recht ist da ein Bereich, da darfst du nur 30 fahren. Das ist auch groß und fett, steht es da dran. Und da ist auch ein fester Blitzer. Und das weiß ich. Ich weiß das. Und Marco, mein lieber Ehemann, wird es bezeugen können, ich bin in den letzten 5-6 Jahren bestimmt 5-6 Mal geblitzt worden, an genau dieser Stelle. Und so geht es uns doch manchmal auch in unserem Leben. Oder wir fallen auf die Nase an Dingen, wo wir eigentlich wissen, ich weiß es besser. Wir machen Fehler. Wir machen Dinge, wo wir wissen, das ist jetzt genau nicht das, was Gott von mir will. Und wisst ihr, und dann ist es ja so, man merkt, man wird geblitzt und, oh Mist, wie schnell war ich denn? Gibt es jetzt einen Punkt? Oh, gibt es mehrere Punkte? Ja, wie teuer wird es? Und dann sitzt du zu Hause und es dauert Wochen. Und irgendwann kommt dieser Bußgeldbescheid. Und der Bußgeldbescheid, der klagt dich an. Der sagt, hier, zu schnell gefahren. Da ist immer das schöne Foto noch drauf. Da sieht man immer aus wie so ein, ich weiß nicht. Und der klagt dich an. Und dann kannst du dich freikaufen, indem du das bezahlst. Und jetzt stelle ich mir das so vor, bei Jesus. Jetzt machen wir mal einen Vergleich, der hinkt völlig, ist mir klar. Aber jetzt stelle ich mir mal vor, mein Ehemann Marco wäre jetzt Jesus. Und er würde jetzt sagen, pass auf, Rebecca, ich bezahle dir diesen Bußgeldbescheid. Yay! Und noch besser, ich bezahle dir alle Bußgeldbescheide, die du jemals in deinem Leben erfahren kannst. Yay! Also nur mal kurz zur Realität zurück, er zahlt mir die nicht. Er findet es auch unmöglich, dass ich oft zu schnell fahre. Es hinkt. Aber letzten Endes ist es doch so, dass Jesus bezahlt für unsere Verfehlungen, für unsere Sünden und dass diese Sünde uns nicht mehr anklagen kann. Und deshalb schreibt Paulus auch das so ganz präzise in Galater 5. Er schreibt, zur Freiheit hat Christus uns befreit. Zur Freiheit hat Christus uns befreit. Bleibt daher standhaft und lasst euch nicht wieder unter das Joch der Sklaverei zwingen. Wenn ihr versucht, mit Hilfe des Gesetzes vor Gott gerecht dazustehen, habt ihr euch aus der Verbindung mit Christus gelöst und euer Leben steht nicht mehr unter der Gnade. Also was ist hier die Wahrheit, die da drin steckt? Was spricht Paulus hier an? Er sagt, du bist befreit vom Fluch des Gesetzes. Das heißt, ihr müsst mal echt Altes Testament lesen. Leute, nicht nur Neues Testament, lest mal Altes Testament, lest mal 5. Buch Mose. Geht da mal durch. Und wenn ihr da durch seid, dann werdet ihr sagen, Halleluja, Jesus, danke, dass ich im neuen Bund leben darf. Es sind 613 Gesetze, die Gott gegeben hat. Und wo er sagt, und wenn du eins dieser Gesetze übertrittst, dann kommt der Fluch des Gesetzes auf dich, auf deine Familie, auf deine Kühe, Esel, Schafe, Haus, Generationen. Das ist echt drastisch. Das ist keine Lappalie. Und das ist mit dem Fluch des Gesetzes gemeint. Ich darf ja hier keine Werbung machen für bestimmte Produkte, aber wer Netflix-Abo hat, der darf mal eine Serie gucken, und zwar Unorthodox. Vielleicht kennt ihr die. Da geht es um das Leben von einer jungen Jüdin in New York, die in der Gemeinschaft der ultraorthodoxen Chassiden aufwächst. Und Leute, als ich diese Miniserie geguckt habe, danach habe ich gesagt, Herr Jesus, ich danke dir für den neuen Bund, in dem ich leben darf. Weil ich glaube, uns ist manchmal nicht bewusst, was dieser Fluch des Gesetzes tatsächlich bedeutet hat. Und du konntest dich ja nur befreien, indem du dann Tiere geopfert hast oder so, Sündenbock, da kommt ja auch der Begriff her. Was eine Gnade, dass diese Sünde und dieser Fluch des Gesetzes uns nicht mehr anklagen darf. Der kann uns nichts mehr vorwerfen. Und wir leben nicht mehr unter dem Gesetz, wir leben unter der Gnade. Halleluja. Und Jesus hat alle unsere Bußgeldbescheide bezahlt. Und was Paulus hier auch noch schreibt, ist, dass er sagt, und jetzt werdet doch nicht blöd, also Paulus ist echt drastisch, und fallt wieder zurück ins Gesetz und versucht wieder, indem ihr bestimmte Gesetze erfüllt, gerecht zu werden. Wenn ihr das macht, dann stellt ihr euch wieder unter das komplette Gesetz. Hier ging es ums Thema Beschneidung und Speiseregeln und was die alles einhalten sollten. Aber manchmal geht es uns doch auch so, dass wir denken, durch bestimmtes Verhalten Gott irgendwie, ja, dich nicht gefallen zu wollen, milde zu stimmen, irgendwie noch einen Tacken mehr zu kriegen. Nein, wir leben in der Gnade. Wir leben einfach in der hundertprozentigen Gnade und in dieser Freiheit, dass die Sünde uns nicht mehr anklagen darf. Zweiter Aspekt. Jetzt könntest du auf die Idee kommen und sagen, Paulus, yay, sehr gut, Freiheit. Jetzt mache ich, was ich will. Jetzt tue ich, was mir gefällt, in meinem Bild zu bleiben. Jetzt fahre ich wie die Sau, der Marco bezahlt sowieso alles. Ich muss mich an keine Regeln halten. Ich kann mir alle Wünsche erfüllen, weil das ist ja das Höchste der Freiheit, dass ich mir alle Wünsche erfülle. Und genau zu diesem Punkt gibt es eine interessante Überlieferung von dem Philosophen Sokrates. War ja ein schlauer Kerl. Und er hatte mal mit seinen Philosophenfreunden darüber diskutiert, wer ist denn der glücklichste Mensch auf der Welt? Hui, die Köpfe rauchten. Und dann kamen seine Philosophenkollegen zu dem Schluss, naja, der ist der Glücklichste, der einen Wunsch hat und ihn sich sofort erfüllen kann. Das ist der glücklichste Mensch der Welt. Und da sagt Sokrates, aha, okay, dann ist es der Mensch, der die Krätze hat. Was? Ah ja, der Mensch, der die Krätze hat, den juckt die ganze Zeit und der kann sich die ganze Zeit kratzen. Also der hat einen Wunsch und der kann den sich sofort erfüllen. Wow, glücklichster Mensch. Glückwunsch, wenn du die Krätze hast. Also ich meine, das ist echt jetzt völlig überzogen, ironisch, aber genau das ist ein Punkt, der hier wichtig ist zu sagen. Wenn ich in meinen Wünschen bleibe und die permanent erfüllen muss, ist das eine Art von Unfreiheit. Menschen, die jetzt diese Texte lesen und jetzt gerade geht es weiter und ich möchte euch das kurz vorlesen in Galater 5. Ein paar Verse nach diesem Zitat, was ich eben gelesen habe, sagt Paulus, ja Geschwister, ihr seid zur Freiheit berufen, doch gebraucht eure Freiheit nicht als Vorwand, um die Wünsche eurer selbstsüchtigen Natur zu befriedigen, sondern dient einander in Liebe. Und wenn Menschen das jetzt so lesen könnten, sagen, ja, der tolle Wurst, das ist ja wieder typisch Bibel, typisch Paulus. Erst Freiheit, schalala, und nachher aber, der moralische Zeigefinger. Ich sehe das gar nicht so. Ich sehe, dass dieser Vers ein zweiter Aspekt von Freiheit ist. Weil die Frage, die sich doch stellt, ist, macht dich die Tatsache glücklich oder die Möglichkeit, dass du dir jeden Wunsch, den du hast, erfüllen kannst. Bringt dich das in Freiheit? Fragezeichen, Ausrufezeichen. Und ich glaube, dass Gott es ganz genau weiß, dass uns das weder glücklich noch frei macht, wenn unsere Wünsche uns beherrschen. Beispiel Auto. Können wir Deutschen ja was mit anfangen. Auto. Auto ist was Gutes, was Wichtiges. Wenn du 17, 18 bist, dann freust du dich einfach, einen Führerschein zu haben und irgendwas Fahrbares zu haben. Also ging es mir damals. Hat 4 Räder, es bringt dich von A nach B. Ganz egal, wie das aussieht, wie schnell das fährt. Du bist zufrieden. Ein paar Jahre später verdienst du dein eigenes Geld und deine Freunde haben vielleicht auch irgendwie Auto. Und denkst du, oh, meins ist schon klapprig, komm. Könnte schon ein bisschen hochwertiges sein. Kaufst du das nächste Auto. Ein paar Jahre später denkst du auch, Mensch, guck mal, ich hätte schon immer gern ein Auto von dieser Marke gehabt. Und dann kaufst du dir das und wisst ihr, das geht immer weiter. Du kannst einen Porsche Panamera, du kannst einen Lamborghini fahren. Ob es dich glücklich macht, ich weiß es nicht. Und dann sind wir doch in diesem Moment, wo wir diesen Wünschen nachjagen, eigentlich Hamster im Rad. Und die Wünsche jagen uns, die treiben uns. Und die machen uns im Prinzip letzten Endes eben nicht zufrieden, sondern eher kaputt. Und Gott bietet uns jetzt hier an und sagt, ich kann dich wunschlos glücklich machen. Was? Das ist ein wunderbarer Ausdruck, wunschlos glücklich. Indem er sagt, ich stille dir doch deinen Hunger und Durst, den Hunger und Durst deiner Seele nach Frieden, nach Liebe, nach Anerkennung, nach Freiheit, nach Glück. Das findest du in mir. Und versteht mich nicht falsch, ihr könnt euch schöne Autos kaufen und das kann man genießen. Hey, wunderbar. Und du sagst hier, danke Vater, dass du mir die Möglichkeiten gibst, jetzt hier diesen Privatjet zu fliegen. Ja, schön, wenn du es genießen kannst. Aber wir kommen gleich drauf, dass es sehr schnell passiert, dass diese Dinge dann uns beherrschen und dass wir nicht mehr frei sind an der Stelle. Und es gibt im amerikanischen Denken so ein, ich glaube, das steht bei denen sogar in der Verfassung, dieses Pursuit of Happiness, das Streben nach Glück, ultimativer Lebenstraum. Und je länger ich darüber nachdenke, denke ich, ob das was strebenswert ist, das Streben nach Glück. Weil was macht es mit dir? Es macht mit dir, dass du alles in dieses Leben hineinstopfen musst, was geht. Egal, ob das jetzt Anerkennung ist, materieller Besitz oder Erfolg oder weiß der Kuckuck was, beliebt sein. Und wisst ihr, ich rate euch immer, und ich weiß, ich sage das oft in Predigten, aber ich rate euch immer, eigentlich tagtäglich eine Perspektive der Ewigkeit auf euer Leben zu legen. Das ist ganz, ganz wichtig. Frank hat eben schon beschrieben, wir leben zwischen zwei Adventen. Ja, wir leben vor der Wiederkunft Jesu und wir wissen, dass dieses Leben ein Wimpernschlag ist im Vergleich zur Ewigkeit. Und dann entspannt uns das und es versetzt uns in große Freiheit, weil es die Dinge relativiert. Wenn wir mit einem Blick der Ewigkeit draufschauen. Und jetzt wird es herausfordernd, weil jetzt wird es nochmal konkreter. Dritter Aspekt der Freiheit. Befreiung von falschen Loyalitäten. Loyalität ist ein Fremdwort. Es heißt übersetzt sowas wie Treue, Abhängigkeit. Aber ich finde Loyalität so gut, weil das ist nämlich, kommt aus dem französischen Wortstamm, von dem französischen Wort loi, das Gesetz. Haha! Und da sind wir wieder bei Paulus. Es heißt eigentlich sinngemäß, wortgemäß, gesetzestreu, linientreu, gesetzesgemäß. Spannend, gell, weil Paulus eben auch von Gesetzen sprach. Und es gibt sogenannte falsche Loyalitäten. Ich habe mir den Begriff übrigens geklaut von Johannes Hartl. Falls ihr da mal eine Predigt hört und denkt, ach, guck mal, der hat sich das von der Rebecca geklaut. Nee, es war andersrum. Ich habe es mir von ihm geklaut. Ich fand den Begriff so gut. Und es gibt solche Abhängigkeiten und ich möchte euch mal ein Beispiel geben, ein bisschen humorvoll, in einer kleinen Geschichte. Und ihr könnt mal, während ich die Geschichte vorlese, überlegen, welche Loyalität da gemeint ist. Also, es geht um ein junges Paar, das frisch verheiratet war. Und eines Tages beschloss die junge Frau, eine Lammkeule zu schmoren. Und bevor sie das Ganze in den Ofen schob, schnitt sie von der Keule das untere Stück ab und legte dann die zwei Teile nebeneinander in den Schmortopf. Ihr Mann schaute ihr über die Schulter und fragte sie, warum machst du das? Ich weiß nicht, aber meine Mutter machte das immer genauso, war die Antwort. Daraufhin fragte der Mann seine Schwiegermutter, warum sie das untere Stück der Keule abschnitt. Ich weiß nicht, aber meine Mutter machte das immer genauso, sagte die Schwiegermutter. Die Großmutter war noch am Leben und so ging der Mann zu ihr und fragte auch sie, warum sie den unteren Teil der Lammkeule vor dem Schmoren abschnitt. Und die Großmutter antwortet, ach, das hat einen ganz einfachen Grund. Mein Schmortopf war damals so klein, dass der ganze Braten einfach nicht hineinpasste. Welche Abhängigkeit, welche Loyalität wird hier humorvoll beschrieben? Könnt man einen Tipp abgeben? Was könnte das sein? Tradition, genau. Und Das ist eine Art dieser Loyalität. Ich komme gleich nochmal zurück. Und Jesus war sehr provokant, wenn es um diese Themen falsche Loyalitäten ging. Er hat eine andere falsche Abhängigkeit beschrieben. Und das sagt er sehr drastisch in Johannes 5, Vers 44. Sagt er zu seinen Zuhörern: Wie solltet ihr auch glauben können? Bei euch ist jeder darauf aus, von den anderen Anerkennung zu bekommen. Nur die Anerkennung bei dem einen wahren Gott sucht ihr nicht. Hier spricht er die Loyalität aus, die ungesunde Loyalität gegenüber Menschen. Die Bibel nennt es auch Menschenfurcht. Jesus war da sehr klar. Er hat Menschen mit den Dingen konfrontiert, die in ihren Herzen waren. Er hat es ausgesprochen, Dinge, wo man sonst nicht drüber spricht, die auch nicht bewusst waren, zu sagen, und du bist abhängig von, zum Beispiel deinem Geld, hat er mal einem gesagt, einem jungen Mann. Und wenn du das Geld nicht beiseite schieben kannst, kannst du mir nicht nachfolgen. Also es ist schon sehr, sehr drastisch. Und der Punkt ist, dass wir im Prinzip, wenn wir Kinder Gottes werden, begeben wir uns in eine Loyalität hinein. Und das ist die Loyalität zu Gott. Und es ist eine Abhängigkeit, das ist kein Sklaventum. Paulus schreibt es ganz klar, er sagt, das ist eine Abhängigkeit wie ein Sohn, eine Tochter zu ihrem Papa. Ja? Und es ist eine Abhängigkeit, wo irgendwann ein großes Erbe wartet. Und in dieser Abhängigkeit leben wir. Und alles andere, was unser Leben, unser Verhalten definiert, das dürfen wir kritisch angucken. Weil das oft dazu führt, dass unsere Loyalität zu Gott einfach bröckelt. Und auch hier ist wichtig zu sagen, diese Dinge, also Dinge wie sich an anderen Menschen orientieren, Dinge wie Gewohnheiten sind nicht per se schlecht. Geld per se ist nicht schlecht. Aber die Frage ist nur, definieren diese Dinge dein Handeln? Immer dann, wenn du in Gedanken diese Spur hast, zu sagen, das brauche ich jetzt, was auch immer, dann könnte es sein, dass diese Sache dass du zu dieser Sache in einer Abhängigkeit stehst. Und wisst ihr, wenn ich predige, predige ich in erster Linie zu mir selber. Und dieser erste Punkt, Erwartungen anderer Menschen gerecht zu werden, das ist ein massives Ding in meinem Leben. Ein massives Ding. Und ich werde darüber oft sehr traurig, weil ich merke, wie sehr ich mich danach richte, zu sagen, was will der jetzt, was ich tue? Was erwartet der jetzt von mir? Und es ist so eine große Frage über meinem Leben und Handeln. Und es fällt mir erst jetzt auf in letzter Zeit. Und da merke ich manchmal, dass Gott mich einen Weg führen will und sagt, tu das, das ist gut. Und ich denke, stopp. Was würde jetzt 1, 2, 3, 4, 5 Personen von mir denken, wenn ich das tue? Wisst ihr, es gibt Menschen, die leben in solchen Abhängigkeiten von anderen. Gerade zum Beispiel die eigenen Eltern. Es ist gut, eine gesunde, eine innige Beziehung zu den eigenen Eltern zu haben. Aber wie oft sagen Menschen, das kann ich meiner armen alten Mutter nicht antun oder so. Ja, also wo das Leben total definiert ist durch diese Abhängigkeit. Und da war Jesus ja schon krass, er sagt, folgt mir nach, sagt er zu den Jüngern. Und dann schmissen die alles hin und folgten ihm nach. Ich glaube nicht, dass wir da rauslesen können, dass wir alle jetzt unsere Jobs hinschmeißen. Das glaube ich nicht, aber es geht um eine Haltung unseres Herzens. Oder auch die Frage Gewohnheit, Tradition, Wahnsinn. Wahnsinn, wie das oft in uns drinsteckt, ja? Und auch hier gilt, eine Tradition ist nicht per se schlecht. Die kann super gut sein, die kann auch die Verbindung von der Vergangenheit zur Gegenwart, zur Zukunft herstellen. Aber wenn die Tradition und deine Gewohnheit zu deinem Gott wird, dann wird es schlecht und dann wird es schwierig. Weil dann kommst du sehr schnell in den Bereich auch der Heuchelei rein, gerade wenn es um Frömmigkeitsstile geht. Ich bin so traurig und betroffen teilweise, wie wir in Gemeinden über Formen diskutieren. Wir diskutieren über Gewohnheiten, über Traditionen. Wir diskutieren nicht über, was will Gott, sondern in welche Form müssen wir Gott quetschen. Und das kann auch für dich persönlich eine Herausforderung sein, weil du dir eine Tradition zugelegt hast in einem Frömmigkeitsstil, weil du irgendwann mal gehört hast, ich muss, weiß es ich, jeden Tag von 6 bis 7 beten, weil das ist heilig. Es ist super zu beten. Aber die Form an für sich hat nicht die Macht und ist nicht das Entscheidende, sondern dass dein Herz bei Gott ist. Und ist immer die Frage zu stellen, quetschst du Gott in deine Tradition und Gewohnheit oder darf er auch deine Gewohnheiten aufbrechen? Boah, es ist, und das ist nicht ohne, sage ich euch. Ich bin ein Gewohnheitstier. Ich bin ein Mensch, der gern die Kontrolle hat. Wenn Gott meine Gewohnheiten aufbricht, da wäre ich aggressiv manchmal. Also ich arbeite sehr auch an diesem Thema. Und der letzte Punkt, Geld. Geld ist etwas, wo wir so denken, naja, ich habe nicht viel, aber auch nicht wenig. Ich habe kein Problem mit Geld, ich gebe auch was. Aber Geiz ist kein Thema für Superreiche. Es gibt sehr arme Menschen, die sehr geizig sind und es gibt Superreiche, die sind sehr großzügig. Und die Frage ist auch hier immer, sagst du, ich brauche dieses materielle Zeug? Also ich brauche jetzt das neue Handy. Ich brauche es einfach. Dann ist es kritisch. Ja, du darfst dir Dinge leisten und wenn du dir Dinge leisten kannst, wie eben gesagt, dann dank Gott dafür, es ist wunderbar. Aber bist du in eine Abhängigkeit gekommen von diesen Dingen? Und definieren sie dein Glücksempfinden, definieren sie dein Handeln. Also man könnte da noch weitermachen. Mir ging es nur darum, euch ein bisschen anzutriggern, ein bisschen herauszufordern, über das nachzudenken in eurem Leben. Ja? Weil letztlich, und es ist jetzt die letzte Folie auch schon, geht es doch um Freiheit. Also es geht doch nicht darum, dass Gott sagt, hier, das machst du falsch und da musst du noch und optimiere dich hier. Gott liebt uns, wie wir sind. Das ist Fakt. Und er will, dass wir in Freiheit hineinkommen. Und wir machen uns manchmal diese Freiheit so klein durch eben die genannten Dinge. Und letztlich geht es darum, dem Heiligen Geist Raum zu geben in unserem Leben. Weil dort, wo der Heilige Geist ist, ist Freiheit. Und jetzt, Herr Jesus, danke ich dir einfach, dass du sprichst. Und ich danke dir, dass du die Wahrheiten in unser Leben hineingibst. Und dass es eben nicht unsere gedankliche Anstrengung ist, die uns verändert, sondern es ist deine Kraft, die unser Leben verändert, nachhaltig. Und ich möchte jetzt jeden segnen, der merkt, dass einfach zum einzelnen Punkten ihn da was angesprochen hast, dass du ihn angesprochen hast. Und da segne ich ihn jetzt, dass er das bewahren kann und dass dieser Impuls wirklich, dass er ihn festhalten kann. Und dass er zu einer Veränderung in seinem Leben führt, die noch in der Ewigkeit Frucht trägt. Amen.